Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Galander Schulte und Petra Kretsch-Siefert zum Thema orofaziale Dysfunktion. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich muss einmal heute ein kleines Intro vorweg schicken, weil die Geschichte doch ein bisschen skurril und lustig ist. Ich bin heute aus Essen nach Rheine gefahren, den Friesenspieß hoch, und sitze zusammen mit zwei sehr spannenden Kolleginnen, wovon eine, nämlich die Petra, aus Dänemark angereist ist, 5 Stunden. Und alleine das ist ja schon wirklich toll und bemerkenswert. Petra und Galander sind beide Logopädinnen und wir haben heute ein spezielles Thema, nämlich soll es gehen um orofaziale Dysfunktionen. Und Kern des Ganzen ist natürlich die Muskulatur im Mundbereich und die Zunge. Und da haben wir gestern, Petra, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, weil die Zunge ist ja eigentlich ein Organ und Muskel, die so ein bisschen vielleicht vernachlässigt wird. Also wenn ich mich an meine Arbeit erinnere, dann ist es so, dass ich schon mal Patienten mit einer Hypoglossusparese sehe, die an der Karotis operiert worden sind zum Beispiel. Oder ich sehe natürlich den einen oder anderen Motoneuron-Patienten, der eben Schwierigkeiten hat, weil man sieht die Atrophie der Zunge. Heißt, das ist schon ein Thema für uns, aber du hast es gestern gesagt im Telefonat, es gibt eigentlich keinen Facharzt, der sich um die Zunge kümmert. Und trotzdem wissen wir ja, dass die Zunge extrem wichtig ist für die Artikulation, fürs Sprechen, fürs Schlucken. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Habt ihr am Anfang Lust, euch einfach mal vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer ihr seid und was ihr macht?
Ja, gerne. Ich bin Galander Scheute. Ich bin leidenschaftliche Logopädin seit fast 30 Jahren und habe vor 10 Jahren auch ein Fortbildungszentrum hier in Rheine, in Nordrhein-Westfalen, gegründet. Und das ist mittlerweile ja wirklich, also die Zeit ist wahnsinnig schnell vorbeigerast. Die 10 Jahre, wo sind sie geblieben? Und ich behandle viele Störungsbilder in der Praxis, weil Logopädie heißt ja nicht nur, dass wir mit Kindern arbeiten, sondern es ist wirklich ein sehr umfangreicher Beruf. Und daher habe ich damals gedacht, ich muss mich mehr spezialisieren. Hier in der Gegend gab es ja eher wenig und so ist das Ganze gewachsen. Und ich gebe jetzt noch mal einmal weiter an Petra.
Genau, also ich runde jetzt mal die Vorstellungsrunde ab sozusagen. Mein Name ist Petra Kretsch-Siefert, ich bin seit gut 25 Jahren Logopädin, also nicht ganz so lange wie Galander. Und ich bin als Logopädin einen etwas anderen Weg gegangen. Galander hat eine Praxis gegründet und noch ein Fortbildungsinstitut und ich habe meine Praxen wieder geschlossen und unterrichte quasi Kolleginnen in einer Methode, die ich entwickelt habe, nämlich genau zu dem Thema orofaziale Dysfunktion, über das wir jetzt ein bisschen länger reden werden, weil, ja, das ist richtig, das hat was mit der Zunge zu tun.
Hast du Lust, den Begriff mal so ein bisschen mit Inhalt zu füllen, weil Dysfunktion ist ja was sich breit anhört?
Ja, so in der Medizin, glaube ich, ein Allerweltsbegriff, okay. Durchaus auch, ja. Das, was wir in der Logopädie orofaziale Dysfunktion nennen, ist ein ziemlich neuer Begriff, obwohl es den schon seit den 90ern ungefähr gibt. Viel etablierter und viel bekannter ist der ältere Begriff und das ist myofunktionelle Störung. Und da geht es darum, was macht die Zunge beim Schlucken, was macht die Zunge in ihrer Ruheposition, wie ist die gelagert. Wenn man in den angelsächsischen Bereich geht, wird auch noch dazu genommen, was macht die Zunge beim Sprechen. Und manchmal macht die was nicht so optimal ist in ihrem Bewegungsablauf. Und der alte Begriff myofunktionelle Störung kommt daher, dass man so die Idee hatte, es liegt an der Muskulatur. Eben als du schon anfängst mit der Muskulatur, dachte ich, oh, jetzt muss ich mal gucken, wann ich da reingrätsche. Ja. dieser neuere Begriff orofaziale Dysfunktion fokussiert sich stärker auf den Aspekt der Funktion. Und das ist so ein bisschen das Grundlegende. Und wenn man sich auf was Neues konzentriert, auf neue Aspekte bei zum Beispiel einem Störungsbild, dann sollte man es vielleicht dann auch anders nennen, wenn man es anders definiert.
Kannst du mal so ein bisschen sagen, was das für Patienten sind, die zu euch kommen oder zu dir jetzt nicht? Also du bildest ja aus, aber also klassischerweise Menschen, die UFDs haben, was sind das? Sind das Kinder? Sind das Erwachsene? Was haben die für...
Ja, sind jetzt Mehrfachnennungen erlaubt. Ja und ja. Also es sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Es sind oft auch Vorschulkinder, was ich nicht so praktisch finde, aber da sind wir dann schon ziemlich im Detail der Geschichte. Aber es geht hin bis zu erwachsenen Patienten, die zum Beispiel Kieferoperationen hatten, aus den unterschiedlichsten Gründen. In der Regel geht es allerdings darum, dass wir es mit Patienten zu tun haben, die, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, voll funktionsfähig sind. Also die weder kognitive Einschränkungen haben noch irgendwelche organischen Einschränkungen, weil wir zum Beispiel es mit einem Mundbodenkarzinom zu tun haben oder so. Weil wenn da dann teilweise Gewebestrukturen entfernt worden sind, Muskelmasse entfernt worden ist, dann müssen wir natürlich anders an der Funktion arbeiten. Das, worum es hier geht, ist, wir haben intakte Strukturen, die funktionieren nicht so optimal. Und die Frage war, warum tun sie das nicht? Und da hat man seit Ende der 70er bzw. Mitte der 70er in Amerika, Anfang der 80er hier in Europa gedacht, es liegt an der Muskulatur, dass die das nicht anders kann. Und jetzt gibt es eine neue Idee, die so seit ein paar Jahren auf dem Logopädenmarkt quasi lebt.
Bevor du erzählst, wie diese neue Strategie ist, ja, oder diese neue Idee dazu ist, erzähl doch nochmal, mit was für Symptomen oder Beschwerden die Patienten dann so kommen, also damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Reden die undeutlich oder?
Also nein, in den seltensten Fällen ist es, dass sie undeutlich reden. Das undeutliche Reden ist ein anderes Störungsbild. Also eine Artikulationsstörung ist was anderes als eine orofaziale Dysfunktion. Das muss man auseinanderhalten. Eine orofaziale Dysfunktion ist eine Störung des Bewegungsablaufes während der Nahrungsaufnahme in den Mund und während des Schluckvorgangs und auch ein Lagerungsfehler der Zunge im Mund, wenn nichts passiert, also wenn nicht gesprochen wird und nicht gegessen und nicht getrunken wird. Und die Patienten haben manchmal auch Atemprobleme, also manchmal sind es auch Mundatmer, habituelle. Aber in der Regel kommt das Gros im Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen Behandlung zu uns, wenn es um die Behandlung einer orofazialen Dysfunktion geht, weil wir dann quasi Auswirkungen haben durch diese Dysfunktion auf andere Dinge, nämlich in diesem Fall zum Beispiel auf die Zahnkorrektur läuft nicht optimal. Und dann ist die Zunge quasi ein Störfaktor und das muss dann behoben werden.
Das heißt, die Patientinnen und Patienten kommen primär über die Kieferorthopäden zum Beispiel zu euch oder wer überweist?
Ja, das ist ein bisschen altersbedingt. Also das Gros kommt über den Kieferorthopäden tatsächlich. Manche kommen vom HNO-Arzt und die jüngeren Kinder kommen vom Kinderarzt.
Und du hast ja gerade erzählt, dass es so ein bisschen ein Umdenken gegeben hat. Mhm. Oder
ja.
So kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Hast du nochmal Lust davon zu erzählen? Also welches Umdenken hat da stattgefunden?
Zusammen mit einer Kollegin, wir hatten mal eine Praxis zusammen, haben wir uns überlegt, was machen wir da eigentlich, wie arbeiten wir? Also wir kommen auch aus diesem klassischen althergebrachten MFS-Denken. Wir haben es hier mit einer problematischen Muskulatur zu tun. Also war die Lösung jahrzehntelang, ja, dann müssen wir die Muskulatur trainieren. Das ist quasi so wie Sportgewichtetraining für Jungs in der Muckibude so ein bisschen. Und wir waren in der Praxis und dachten, Mensch, wieso lassen wir eigentlich so viele von diesen blöden Übungen weg, die niemandem Spaß machen? Und wir kommen trotzdem zu einem Ziel. Und zwar zu einem ziemlich guten Ziel bei den Patienten. Was machen wir denn da? Und dann haben wir angefangen zu überlegen und ein bisschen unsere Arbeit zu systematisieren und zu hinterfragen und zu recherchieren und zu lesen. Also wir haben so ein bisschen versucht, universitäres Denken ohne Universität uns drauf zu schaffen. Und dann haben wir eine eigene These entwickelt und die lautet, es liegt nicht an der Muskulatur, die kann das. Es ist nicht so, dass die Muskulatur es nicht kann, sondern die kann das. Weil wir trainieren sie nicht und wir kommen trotzdem zum Ziel. Also machen wir ja offensichtlich irgendwie etwas, was ein anderes Denken ist. Also wenn wir das weglassen, dann, das ist so ein bisschen logopädische Muttermilch. Also wenn ich in meinen Seminaren sitze, dann gibt's immer so einige, die dann da sitzen und nach anderthalb Tagen sagen, wow, das muss ich jetzt erstmal verdauen, weil das ist also, Muskelarbeit ist quasi logopädisches Grundterrain und wir schmeißen das so ein bisschen über den Haufen.
Das heißt, das ist so eine kleine Revolution.
Naja, ich weiß immer nicht, ob man das selber so sagen sollte. Das müssen dann andere bewerten oder die Geschichte zeigt es oder so.
Dick aufgetragen. Aber das heißt, hinter dem Störungsbild, wenn ich das so sagen darf, steckt aus eurer Sicht was anderes? Also ein Steuerungsproblem?
Ja. Naja, also was wir uns überlegt haben, beziehungsweise was wir entschieden haben, das liegt vielleicht aber auch daran, dass wir in der Praxis für die Praxis was entwickelt haben, war, es ist vielleicht gar nicht so wichtig zu überlegen, was haben wir denn da für Ursachen? Mit vielleicht ein, zwei Einschränkungen. Aber an sich war uns klar, dass wir wissen, welches Ziel wir erreichen wollen. Und den Weg, den wir da eingeschlagen haben, der war offensichtlich sinnvoll und richtig. Und dann haben wir versucht, den ein bisschen sozusagen zu systematisieren und auf solide Füße zu stellen.
Weil ihr einfach viel Erfolg hattet, also weil das ja gut funktioniert hat.
Ja, ja, und zwar nicht nur so ein bisschen gefühlte Wahrheit, sondern ich habe schon auch versucht, so eine Art, ja, man glaube nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber trotzdem habe ich mal versucht, alle meine Fallzahlen, also lückenlos alle Patienten zu bewerten nach Kriterien. Und die Arbeit gibt uns recht. Also egal mit welchem Kieferorthopäden sowohl ich als auch meine Kollegin Steffi Kurt zusammengearbeitet haben, wir konnten uns danach immer nicht retten vor Patienten, weil dann das Feedback der Kieferorthopäden war immer, Gott sei Dank, endlich macht mal jemand was, was Ergebnisse zeigt. Und es dauert nicht 2 Jahre oder noch länger, sondern Mensch, jetzt sehen wir was. Also das geht ja doch, das funktioniert ja doch.
Was ist denn dann das Ziel? Also Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, weil so richtig…
Total gerne.
So richtig, also ein bisschen diffus ist es immer noch für mich, das zu verstehen, was eigentlich die Beschwerden der Leute sind. Mit einem OFD oder mit einer OFD.
Ja.
Und was dann das Ziel ist? Also das Ziel ist dann, dass die Patientinnen und Patienten wieder gut schlucken können?
Naja, also das Gehirn ist nicht der Ansicht, dass sie vorher schlecht schlucken konnten. Es gibt jetzt irgendwie nicht so ein Fehlerprotokoll, dass das Gehirn ständig sagt, Mensch, wir stehen hier kurz vorm Aspirieren. Sondern fürs Gehirn läuft alles gut. Also die Luft läuft in die richtige Rinne und der Rest läuft auch ins richtige Rohr. Aber der technische Ablauf, also technischer Ablauf ist, glaube ich, wirklich falsch gesagt, aber der willkürliche Teil, also wie nehme ich Nahrung auf, wie zerkleinere ich sie, wie bereite ich sie vor fürs Schlucken und wie lagere ich die Zunge im Mund, um den vom willkürlichen Teil in den reflektorischen Teil des Schluckaktes zu kommen. Und da gibt es grob gesehen 2 Muster. Das eine ist, ich habe irgendeine Art von Vorstoß der Zunge, also eine Bewegung Richtung Lippen. Ich glaube, das nennt man ventral in der Medizin. Ich bin mir nicht ganz sicher mit diesen Richtungen. Und aber das eigentlich muss ich die Zunge oben am Gaumen anlagern und mit dem vorderen Teil der Zunge, vielleicht das vordere 20% oder Viertel, lagert sich fest am vorderen Teil des Gaumens an und der Rest der Zunge macht eine Wellenbewegung. Und das machen die halt nicht, wenn sie falsch schlucken. Da gibt es diesen Vorstoß, diese Protrusion. Und das ist etwas, was bei der kieferorthopädischen Behandlung gerne mal stört, weil dann immer wieder die Zähne in eine falsche Richtung gestoßen werden. Beziehungsweise noch ausschlaggebender ist das Lagerungsmuster der Zunge. Also wenn die Zunge in der Ruheposition im Mund nicht korrekt gelagert wird, sondern irgendwo an den Zähnen sich quasi dran stößt, gerne mal vorne oder oft mal vorne, dann schiebt es die Zähne natürlich auch wieder in eine Richtung, wo sie nicht hin sollen. Oder wir haben ein so kurzes Zungenband oder so eine komische Struktur unterhalb der Zunge, die die Zunge unten hält, weil der Zug am Zungenbein ist und dann haben die Patienten dadurch beispielsweise eine offene Mundhaltung. Und dann galt bisher die These, mein Gott, die haben so einen schwachen orbicularis oris, deswegen ist der Mund offen. Und deswegen müssen wir den Orbicularis Oris trainieren, damit der Mund wieder zugeht. Ist aber gar nicht der Fall. Bei manchen Patienten muss man das Zungenband durchtrennen. Dann ist da kein Zug mehr drauf, dann können die dann auch quasi schließen. Und so ist So ist es. Also so sollte man das sehen.
Das verstehe ich. Also das heißt, eigentlich kommen die Leute nicht mit einem Leidensdruck zu euch primär, sondern es ist so, dass der Kieferorthopäde häufig dann feststellt, dass die Zähne
genau,
nicht richtig.
Der Kieferorthopäde hat den Leidensdruck,
genau. Naja, das würde ich so nicht sagen, aber genau, dem fällt das halt auf.
Und der gute Kieferorthopäde sieht das ja. Möglichst rechtzeitig, genau. Ja.
Und der gute Kinderarzt möglicherweise auch.
Ja, und dann gibt es dann die Überlegung, wann ist eine Intervention auch nützlich und sinnvoll und wann ist sie also auf alle Fälle indiziert und wichtig oder wann muss sie wirklich sein? Also da gibt es tatsächlich Diskussionen darüber, muss ich in einem Milchgebiss da schon intervenieren oder warte ich nicht lieber ab, bis es im Wechselgebiss tatsächlich das Problem mit dem Schlucken, was wir als Problem definieren, behandle ich nur, wenn es sich tatsächlich auch noch irgendwie anders negativ auswirkt, weil sonst brauche ich es nicht machen. Also wenn es nicht stört, kann ich es ja lassen, wie es ist. Auch wenn es nicht quasi perfekt ist.
Und was macht ihr für Diagnostik? Also wenn jetzt angenommen ist, würde jemand zu dir kommen in die Praxis mit dieser Fragestellung, UFD, wie guckst du dir das an? Weil es ist ja, also klar, du guckst dir wahrscheinlich Röntgenbilder wahrscheinlich nicht, aber du guckst dir wahrscheinlich die Zähne an.
Oh, ich finde auch die Röntgenbilder vom Arzt ganz praktisch, aber das gehört jetzt nicht zu meinem Standard. Jetzt ist das hier ein Podcast und es wäre natürlich leichter, wenn ich das jetzt vorführen könnte und wir könnten es alle sehen.
Versuch es mal zu beschreiben.
Können wir aber nicht. Also die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie macht alle 10 Jahre, so 88, 98, 2008, beklagen die, dass es immer noch kein standardisiertes Verfahren dafür gibt. Und ich habe die Hoffnung, dass irgendwann mal was standardisiert wird, um genau das zu diagnostizieren. Genau. Okay. Genau. Ich mache ein ziemlich knackig kurzes Screening und schaue mir an, wie die Patienten schlucken. Indem ich möglichst sie so schlucken lasse, wie sie es zu Hause auch machen. Also ich trage keine Pasten auf die Zunge auf, um irgendwelche Druckstellen farblich zu kennzeichnen. Ich benutze keine Wangenspreizer, damit also die Lippen quasi an den Ohren hängen, weil das verfälscht das Schluckbild, wenn ich also meine Lippen nicht mehr einsetzen kann. Ich will wissen, wie das pathologische Schlucken aussieht, wenn ich das jetzt mal so als pathologisch bezeichnen darf. Und da schaue ich mir an, welche Bewegung macht die Zunge und wie wird der Mentalis eingesetzt und wie werden die Masseter eingesetzt.
Und das machst du von außen? Also
ja.
Kannst du das alles von außen sehen?
Ja. Also ich sehe den Masseter, wenn der aktiv ist und ich sehe auch den Mentalis, wenn er aktiv ist. Und ich sehe an der Art und Weise, wie sie mit den Lippen pressen beim Schluckvorgang, was innen drin passiert. Und manchmal sieht man sogar die Zunge beim Schluckakt. Also dann schieben die Zunge zwischen den Lippen durch. Und wenn ich sie dann auffordere, mich zu imitieren, ich mache dann so eine Art Schlucken mit offenen Lippen, mit leicht geöffneten Lippen. Und das können die nicht umsetzen, weil dann läuft ihnen alles wieder raus. Aber wenn man richtig schluckt, dann kann man das mit leicht geöffneten Lippen machen. Und die das nicht können, die haben die Zunge nicht oben. Dann läuft es nämlich vorne wieder raus.
Das wisst ihr nicht. Ich bin sehr fäßaffin. Ich mache gerne Fäßuntersuchungen, aber da fehlt natürlich.
Total spannend, ja.
Da fehlt natürlich ein wichtiger Teil, nämlich die Zunge kann ich da gar nicht sehen. Also sowas macht ihr nicht und das macht auch keinen Sinn in dem Sinne.
Nee, weil das ist ja, also Fäß betrifft ja den reflektorischen Teil.
Blöde Frage. Genau, aber es gibt keine invasive oder sag ich jetzt mal intraorale Untersuchung, die man
es
machen
gibt,
würde.
Im Bereich der Dysphagie durchaus, auch international gibt es Forschungen bezüglich, wie viel Anpressdruck hat die Zunge am Gaumen. Da gibt es Experimente mit Sensoren, die den Druck messen, die die Kraft messen. Da hat mal um 2015 eine Kanadierin was geforscht. Die hat also festgestellt, wie hoch der maximale Druck ist. Also bei gesunden Schluckern, also wie stark die andrücken können, die Zunge jeweils am Gaumen und wie viel Kraft überhaupt beim Schlucken angewendet wird. Da gibt es das eine oder andere, aber immer im Bereich der Dysphagie. Und dann kann man das so ein bisschen ableiten.
Und das hat jetzt für dich auch keine klinische Bedeutung. Also das ist jetzt nicht, das hat nicht den Weg in die normale Diagnostik und Behandlung gefunden.
Na, es insofern, indem das, wie ich arbeite und wie ich denke, dadurch untermauert wird. Also, weil wenn ich nur ein Fünftel, also maximal ein Fünftel der Totalkraft, die ich aufwenden kann, nach oben, Also ich kann mit einer gewissen Kraft maximal meine Zunge andrücken und ich brauche davon höchstens ein Fünftel, wenn ich einen Schluck Wasser schlucke, als schluckgesunder Mensch, dann weiß ich, es geht nicht darum, Kraft an die Zunge ranzutrainieren. Weil die Zunge ja, also weder ist sie irgendwie krank im Sinne von gelähmt oder sonst irgendwie beschädigt, noch ist es so, dass bei dem, ich sage jetzt mal, falschen Schluckmuster keine Kraft in der Zunge gewesen wäre. Auch eine Protrusionsbewegung hat was mit Kraft zu tun. Also das heißt, da ist Kraft in der Zunge. Und die Patienten können in der Regel, da habe ich auch Zahlen zu, das liegt so zwischen 4-7%, störungsfrei sprechen. 4-7% haben überhaupt Artikulationsprobleme. Hätten die da ein Kraftproblem in der Zungenmuskulatur, würde sich das, glaube ich, stärker auf Artikulation auswirken.
Du hast gerade schon so ein paar Disziplinen genannt, die an dem ganzen Geschehen möglicherweise beteiligt sind, also Kieferorthopäden. Du hast auch schon von den Kinderärzten gesprochen. Gibt es noch andere Disziplinen, die sich so interessieren für OFD?
Es gibt mal den einen oder anderen, ist mir tatsächlich aber noch nicht passiert, kann ich mir aber gut vorstellen, wenn wir Patienten haben, die habituelle Mundatmer sind und das irgendwie allergisch indiziert ist, dass dann die auch vielleicht zum Beispiel vom Allergologen oder vom HNO kommen könnten. Das ist durchaus eben im Rahmen meiner Vorstellung. Und mitunter ist es so, dass dann auch Patienten kommen und sagen, der Osteopath hat gesagt, ich bräuchte oder so. Aber wir haben ja den Arztvorbehalt in Deutschland und nicht den Direktzugang zu Heilmitteln. Deswegen ist der Gang zum Osteopathen manchmal auch nicht ausreichend, sondern es muss über einen Arzt gehen. Und der Hausarzt, / Allgemeinmediziner, fasst das Eisen nicht an. Also die schicken schon auch gerne dann zum Facharzt weiter. Und in der Regel ist es der Kieferorthopäde oder die Kieferorthopädin.
Jetzt habt ihr ja ein Symposium zu dem Thema auf die Beine gestellt. Und das habt ihr ja gemacht, weil ihr eine etwas andere Herangehensweise oder etwas, also du hast ja schon gesagt, das ist ja deutlich anders als die klassischen Herangehensweisen. Wollt ihr was zu dem Symposium erzählen? Für wen ist das gedacht? Wer ist da vor Ort? Genau, erzähl mal so ein paar Details. Gerlanda, jetzt bist du dran.
Ja, gerne. Danke, Kai. Ich bin vor, ich glaube, einem Jahr von Petra angerufen worden und ob wir nicht ein Symposium organisieren könnten. Und wir sind dann irgendwie über verschiedene Wege dann auf Frankfurt am Main gekommen, weil wir ja auch was Internationales machen wollten, wo auch eben Kollegen und Kolleginnen aus der Schweiz oder aus Österreich kommen können. Und das Symposium ist natürlich für Logopäden und Logopädinnen, aber auch für Ärzte, Ärztinnen, Zahnärztinnen, Ärzte, Kieferorthopäden. Und wir haben auch die Stillberatung mit im Boot, weil wir das ganze Jahr ja ganzheitlich betrachten wollen. Wir haben eine Logopädin aus der Schweiz, Frau Dr. Codoni. Dann haben wir eine Logopädin noch aus der Schweiz, die Barbara Köppel. Dann, ich nenne jetzt einfach mal alle, die jetzt dran teilnehmen, ne? Dann natürlich die Petra Kretz-Schiefert und Steffi Kurt, die auch einiges jetzt auf dem Gebiet hier in Deutschland macht zum Thema Zungenband, zusammen mit Darius Mokhtader. Und der ist auch dabei, der wird einiges erzählen. Dann ist eine Kinderzahnärztin dabei, die Frau Dr. Magitta Beck. Dann ist der HNO-Papst Soros Zaghi da, der kommt aus Kalifornien, der ist live zugeschaltet, wird auch für Fragen zur Verfügung stehen. Dann haben wir die Dr. Ulrike Frank, die wird was zum motorischen Lernen erzählen, weil ja auch eine orofaziale Dysfunktion viel mit dem motorischen Lernen zu tun hat. Dann ist Professor Dr. Lux aus Heidelberg dabei und eine Logopädin, noch eine ganz liebe Kollegin, die Laura Barilla, die auch zum Thema Zungenband ganz viel zu erzählen hat. Also das wird wirklich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Und das findet alles statt im September in Frankfurt am Main, 6., 7. September. Und es können Teilnehmer und Teilnehmerinnen online teilnehmen, aber natürlich auch vor Ort. Und wir würden uns natürlich freuen, viele Leute zu erreichen.
Ja, ich würde sagen, dass wir die Details dazu in den Shownotes auch verlinken, damit sich dann alle anmelden können, die Interesse haben. Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu eurem Ansatz, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass ihr jetzt gar nicht so sehr auf den Ursachen der Störungsbilder herumreitet, sondern versucht sozusagen den Leuten zu helfen, das Ganze eben zu ändern. Und das heißt also, das Training der Muskulatur an sich, also wie dieses Fitness- oder Muskeltraining, das hat nicht den Stellenwert, sondern was? Also was wäre sozusagen anders an eurem Ansatz? Wie sieht das aus?
Ich hole noch mal so ein bisschen aus. Also aufgewachsen bin ich tatsächlich damit, dass wir die Muskulatur tatsächlich trainieren, Zungenkräftigungsübungen, Spatelübungen, Lippenkraftmessübungen. Und ich habe dann auch selber so in meiner Arbeit gemerkt, dass das häufig ganz schön langwierig war, dass auch bei meiner Patientinnen und Patienten auch die Motivation irgendwann total in den Keller ging. Und seitdem ich dann Petra und Steffi kennengelernt habe und auch die Methoden kennengelernt haben, wo keine mundmotorische Übungen mehr gemacht werden, sondern nur die Funktion bearbeitet wird, ist der Therapiefortschritt viel, viel, viel schneller da, wird einfach viel besser in den Alltag integriert und ist einfach viel zielführender. Ich reiche nochmal Petra weiter.
Das ist nett, weil kannst du einfach mal...
Ich würde gerne mit einem Bild was erklären.
Das wäre toll, weil ich kann mir darunter nichts vorstellen.
Also stell dir vor, du hast ein 4-, 5-, 6-jähriges Kind und du willst ihm Schwimmen beibringen. So. Und dann überlegst du dir, welche Muskelgruppen du dafür brauchst, damit das Kind schwimmen kann. Oder wir können auch Fahrradfahren nehmen, das ist jetzt mal gerade wurscht als Beispiel. Aber wir identifizieren quasi die beteiligten, am Bewegungsablauf beteiligten Muskelgruppen und überlegen uns, welche isolierten Übungen wir dafür machen können, um diese Muskelgruppen zu stärken. Weil wenn wir das nicht machen, dann wird das Kind nicht Fahrradfahren lernen oder schwimmen lernen. Das ist so dieses alte Denken, sag ich jetzt mal. Und das neue Denken ist, also es ist ja ein bisschen übers Knie gebrochen, weil fürs Gehirn ist es, wir können ja schon schlucken. Also wir lernen ja eigentlich nichts Neues. Das ist so der nächste Schritt dann. Wir bringen dem Gehirn jetzt einfach quasi über diesen, vor allen Dingen dieses motorische Lernen, was du eben schon angesprochen hast, Gerlanda, dem Gehirn bei, wie musst du es anders machen? Und beim motorischen Lernen ist eine hochfrequente Wiederholung ein ganz wichtiger Aspekt. Und das machen wir. Also wir fraktionieren keine Bewegungsabläufe mehr, sondern wir gehen sehr, sehr schnell quasi an den Zielablauf heran. In 1 bis 2 Therapieeinheiten. Und wer Logopädie kennt und wer jetzt als logopädische Kollegin oder Kollege zuhört, weiß, dass normalerweise ans Schlucken erst so nach vielen Therapieeinheiten der Vorbereitung rangegangen wird. Also da ist erste oder zweite Therapieeinheit, was, da macht ihr schon Schlucken, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, das funktioniert ziemlich gut sogar. Aber es geht über dieses Ansteuern der richtigen Bewegung und über dann den Patienten dabei begleiten, dieses hochfrequente Wiederholen auch tatsächlich leben zu können und durchführen zu können. Du siehst immer noch so aus, als ob du keine
verstanden hast. Genau, ich habe immer noch Fragezeichen im Gesicht. Das sieht ja keiner. Also gibt es zum Beispiel eine Übung, die du mal erklären könntest, die man dann konkret macht mit den Klienten?
Wenn wir uns überlegen, wie die Zunge im Mund gelagert wird, wenn sie nichts tut, wenn sie quasi in der Ruheposition ist, dann liegt sie idealerweise möglichst flach oben am Gaumen dran und nicht unten im Mundboden. Und manchmal ist es so, dass Patienten dieses oben im Mund nicht finden. Dieses Bild von, wo höre ich eigentlich auf, wo bin ich eigentlich, was ist meine Zunge irgendwie, ach, die ist in mir drin. Also das ist manchmal komplexer, als man denkt. Und bei Patienten, die das tatsächlich gar nicht auf die Reihe kriegen, die Zunge da oben hinzulegen nach 5-6 Minuten, die schicke ich nach Hause mit der Hausaufgabe, mit der Übung. Du schnalzt, du übst Schnalzen. Und ich mache Ihnen vor, welches Schnalzen. Es gibt verschiedene Formen des Schnalzens und ich mache Ihnen das vor. Also wir bedienen uns solcher Elemente wie Vormachen, Nachmachen zum Beispiel in der Therapie oder Erklären, Aufmalen und solcher Sachen. Aber ich mache es vor, so dass Sie wissen, wie es aussehen muss. Und dann schicke ich die für 14 Tage nach Hause und dann kommen die wieder und dann können die schnalzen.
Und dann können die auch ihre Zunge richtig ablegen.
Und dann wissen die auch, wo oben ist. Und dann können wir anfangen, fein zu justieren. Wie muss die denn da oben liegen?
Ja, super. Da kann ich mir was drunter vorstellen. Ich finde es interessant, wie komplex das Thema ist. Und also ich bin ja Neurologe. Insofern, das ist ja was, was mich eigentlich, was mich auch berühren müsste. Aber ich finde es einfach spannend, wie unterschiedlich man an bestimmte Fragestellungen herangehen kann. Aber der Erfolg gibt euch ja recht. Also das ist ja am Ende das, was wichtig ist, dass den Menschen geholfen wird. Und das scheint ihr ja zu tun. Also du möchtest noch was sagen, Gerlanda?
Ja. Ja, das, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind Habits. Also Habits in der OFD sind nämlich auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil ohne, dass wir Habitabbau machen, bringen wir keinen Therapieerfolg und können wir Patienten ja nicht, ich mache das mal zwischen Anführungsstrichen, geheilt wieder in die Welt entlassen. Habits wie Fingernägel kauen, Lippen lecken, genau, das, was du jetzt gerade machst, ne, mit den Zähnen an den Lippen reiben, das sind alles Sachen, die man abbauen muss in der Therapie. Also es ist ja auch wirklich ein Bewusstsein, was man wieder neu schaffen muss, um richtig schlucken zu können. Wenn ich Fingernägel kaue, dann ist meine Zunge nicht in meiner richtigen Ruhelage. Wenn ich Lippen reibe, ist meine Zunge auch nicht angesaugt. Und das sind alles Aspekte, die ganz, ganz, ganz wichtig sind, um überhaupt ein richtiges Schluckmuster, ja, anzutrainieren. Ein wichtiges Thema, auch für Neurologen.
Auch für Neurologen, die haben auch Habits.
Ja. Wobei mir aufgefallen ist, bei dem, was ich alles immer so lese, ist, dass in der Zahnmedizin der Begriff Habit ganz anders benutzt wird als bei uns in der Logopädie. In der Zahnmedizin ist so ein sogenanntes viszerales Schluckmuster oder frühkindliches Schluckmuster mit einer Zunge, die protrudiert, durchaus auch ein Habit. Wir in der Logopädie definieren das anders. Also wir haben Habits, die anstatt der Zungenruhelage stattfinden, das, was Gerlanda schon erwähnt hat. Oder wir haben auch kleine so Mikrobewegungen, die rund um das Schluckmuster stattfinden. Und wenn die erhalten bleiben, dann ist das für den Zugriff im Gehirn zwischen altem und neu erlerntem Schlucken, sind die quasi zu ähnlich, die Abläufe. Und dann kann sich das Neue nicht so gut etablieren als Ersatz für das Alte, sondern wird dann eher wieder auf das Alte zugegriffen, weil die sich durch diese kleinen zusätzlichen Mikrobewegungen, ein bisschen Lippenpressen hier oder sowas, oder mit der Zunge kurz nochmal die Lippen ablecken nach dem Trinken, das erhält quasi das alte Bewegungsmuster aufrecht.
Danke, dass ihr mich reingenommen habt in dieses Thema.
Das ist voll spannend, Kai.
Das ist voll spannend.
Was wir noch gar nicht so richtig erläutert haben, ist das verkürzte Zungenband und orofaziale Dysfunktionen. Vor ein paar Jahren habe ich über Steffi Kurt auch Darius Mokhtader kennengelernt. Der trennt verkürzte Zungenbänder mit CO2-Laser. Und vor ein paar Jahren war er tatsächlich auch hier in der Rheinenser Gegend und hat Live-Trennungen gemacht, wo eben Ärzte und Zahnärzte zugeguckt haben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ein verkürztes Zungenband heißt eben auch, dass ich häufig meine Zunge nicht richtig ansaugen kann. Es fängt eigentlich auch schon eher so als Baby an. Ein Baby mit einem verkürzten Zungenband kann nicht richtig saugen. Also es gibt Stillprobleme. Das heißt, eine Stillberaterin ist mit im Boot. Dieses ganze Problem Zungenband und OFD zieht dann ja Kreise, damit wir wirklich interdisziplinär eigentlich an diese ganze Sache rangehen müssen. Und das ist eigentlich auch der Ansatz für uns, zu sagen, dieses OFD-Symposium soll eigentlich die ganze Logopädie und Ärztewelt eigentlich vereinen, damit wir interdisziplinär zusammenarbeiten können.
das ist ein Gedanke, den ich total liebe. Ich meine, als Neurologe in der Klinik ist es ja auch so, dass wir ganz eng zusammenarbeiten mit den Logopäden, mit den Ergotherapeuten, mit den Physiotherapeuten. Und dann macht es am meisten Spaß, wenn jeder so ein bisschen seine Stärken einbringen kann. Ja, deswegen finde ich auch euer Symposium so spannend, dass auch da ärztliche Kollegen sind und Stillberater und Kieferorthopäden und was auch immer.
Du bist auch herzlich eingeladen.
Frankfurt im September.
Immer eine Reise wert.
Ja, immer eine Reise wert, definitiv. Lass uns trotzdem den Sack mal zumachen, weil ich glaube, das war ganz schön viel an Informationen für die Leute, die jetzt zugehört haben. Natürlich sind auch Logopädinnen und Logopäden dabei, die zuhören und die wahrscheinlich auch vieles von dem, was ihr gesagt habt, schon mal gehört haben. Ja, aber trotzdem...
Das hoffe ich doch.
Das hoffe ich auch. Genau, es war sehr viel an Informationen für mich, ganz viele neue Sachen, aber trotzdem super spannend. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für die Einladung nach Downtown Rheine.
Nabel der Welt.
Wir danken dir fürs Gespräch. Danke, dass wir es führen konnten mit dir.
Ja, vielen Dank, Kai. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.